Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und heute mit Sportjournalist, Kommentator und Podcaster von RTL ist er. Da hört man ihn vor allem in der Europa League dann auch und bei, ich wollte gerade sagen, Schlag den Raab, so heißt es ja gar nicht mehr. Du gewinnst hier nicht die Millionen, da hört ihr ihn auch. Corny Küpper, hallo Corny.
Einen wunderschönen guten Morgen und natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Heute gibt es keine Millionen zu gewinnen, aber wir haben den Tag der spontanen Nettigkeiten. Deshalb bin ich so nett, dass ich dir ja die Gelegenheit gebe, auch noch Werbung zu machen für deinen Podcast. Das ist ja, wenn wir es vergleichen, kein Konkurrenzprodukt. Wir sind ja Mitbewerber um die große Gunst der Zuhörer auf allen Podcast-Plattformen. Gibt es euch auch Großkreuz und Küpper, Viertelstunde Fußball, so heißt er. Fällt Kevin denn eigentlich noch irgendwas Nettes am Tag der Nettigkeiten zu BVB ein?
Also Kevin ist tatsächlich, also erstmal natürlich vielen Dank, dass wir hier direkt zu Beginn Werbung machen darf für diesen Podcast. Kevin ist wirklich ein Grundoptimist und ich wundere mich jede Woche wieder, was er über den BVB sagt, weil während die komplette Medienlandschaft auf Borussia Dortmund draufhaut und wie ich finde natürlich auch zu Recht draufhaut, redet er immer und immer wieder noch davon, dass es vielleicht ja doch noch klappt, in die Top 4 zu kommen. Ich muss allerdings sagen, nach der Niederlage in Bochum habe ich noch nicht wieder mit ihm gesprochen. Vielleicht hat das auch bei ihm dann für ein Umdenken gesorgt. Aber vor dem Spiel in Bochum habe ich mit ihm noch um 50 Euro gewettet, tatsächlich in der Podcast-Folge. Er sagt, Dortmund wird Leipzig noch überholen. Ich habe gesagt, das wird nie und nimmer gelingen. Ich glaube, mit den 50 Euro, da gehe ich lecker.
Gib sie aber noch nicht aus, warte noch mal, bis das Fell wirklich verteilt wird, nur auf, um nochmal sicher zu gehen. Wann gibt es euch immer, wann sprichst du wieder mit Kevin für die nächste Folge?
Wir kommen immer raus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr, also Freitagmorgens und dann immer wöchentlich quasi vor den Spieltagen gibt es dann Viertelstunde Fußball, heißen wir. Inzwischen hat sich das allerdings zu einer guten halben Stunde gemausert, sag ich mal. Quatschen da viel Stoß. Aber ab und zu dann natürlich auch sehr ernst in der Sache über Borussia Dortmund.
Ja, man kennt das ja als Podcaster. Eine Viertelstunde ist ziemlich kurz, wenn man wirklich erstmal ins Reden kommt. Mal gucken, wie lange wir heute reden. Über den BVB reden wir natürlich nachher auch noch. Da kannst du dann dein ganzes Insiderwissen dann auch nochmal auspacken und vor allen Dingen ja vielleicht auch deine Wettkünste dann nochmal für unsere HörerInnen dann ein bisschen aufbereiten, dass die vielleicht davon partizipieren können. Aber wir können vorher nochmal schnell auf einen Ex-Borussen gucken, der ja zum Tag der spontanen Nettigkeiten am Wochenende auch so ein paar Einfälle hatte. Jude Bellingham, hast du bestimmt mitgekriegt, bei Real Madrid, der vom Feld geflogen ist beim 1:1 gegen Osasuna, weil er, ja, was hat er gesagt? Er hat fuck you oder fuck off gesagt. Man ist sich nicht so ganz sicher. Carlo Ancelotti hat gesagt, er hat fuck off gesagt und das ist keine Beleidigung. Das geht, das kann man mal machen. Da war der Schiedsrichter wieder gegen uns. Typisches Real Madrid-Gegreine wegen der Schiedsrichter oder wie würdest du das Verhalten von Bellingham einschätzen?
Also, wenn das am Ende ein Fuck-Off ist, ich kann mich erinnern, Riasson, der Dortmunder Spieler, ist ja gegen Werder Bremen vom Platz geflogen, weil er in der 85. Minute noch einmal kurz den Ellenbogen eingesetzt hat und sich da unfair behandelt gefühlt hat. Da hat man auch ganz deutlich gesehen, dass er Fuck-Off gesagt hat. Ich finde, in den Emotionen gehört das dazu. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die sich nicht über Schiedsrichterentscheidungen beschweren darf in Europa, dann ist das in meinen Augen Real Madrid. Ich meine, ich war beim Champions League-Finale in Wembley dabei. Ich habe Vinicius Junior gesehen, wie er mit einer gelben Karte vorbelastet geschwalbt hat. Ich habe ihn jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen, wie er, glaube ich, dreimal versucht, den Schiedsrichter per Schwalbe zu täuschen. Was das angeht, wäre ich als Real Madrid dann doch relativ ruhig.
Und was sagst du zu den Begriffen, die da gefallen sind? Er hätte vielleicht einfach das You oder das Off weglassen sollen. Dann wäre es vielleicht tatsächlich als einfach Selbstbeschimpfung, die es gewesen sein soll, durchgegangen.
Ja, das stimmt natürlich. Also da gibt es dann einfache Kniffe. Vielleicht wird ihm Carlo Ancelotti das dann auch bei einer ruhigen Minute nochmal sagen. Aber Jude Bellingham, wir haben ihn auch in Dortmund lange gesehen in der Bundesliga. Wir wissen, dass er ein sehr emotionaler Typ ist. Vielleicht lernt er daraus.
Mit gezogener Augenbraue wird Carlo Ancelotti ihm da vielleicht dann das mal deutlich sagen. Hansi Flick, der Barca-Coach, wurde natürlich auch dazu befragt. Der hat dann nur gesagt, es zeugt auf jeden Fall nicht gerade von Respekt, wenn man sowas sagt. Ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Zeugt es denn von Respekt, wenn man dem FC Bayern jetzt schon zur Meisterschaft gratuliert nach dem 0:0 in Leverkusen?
Also ich habe vor dieser Partie gesagt, dass wenn Leverkusen nicht gewinnt, können wir einen Haken an das Thema Meisterschaft machen. Und dementsprechend ist es jetzt auch so. Ich meine, die Bayern sind 8 Punkte vorne. Sie haben die deutlich bessere Tordifferenz vor Bayern 04 Leverkusen. Trotzdem ist es natürlich eine relativ skurrile Situation, wenn man sich dieses Spiel angeguckt hat. Ich kann mich nicht erinnern, wie eine Fußballmannschaft gegen Bayern München so eine Dominanz ausgestrahlt hat, wie die Bayern, der Rekordmeister, so im Griff gehalten wurde von Bayern 04 Leverkusen. Erste Hälfte, glaube ich, etwas, was es seit Beginn der Datenerfassung noch nie gab. 0 Torschüsse der Bayern. Also die totale Harmlosigkeit bei den Gästen und dementsprechend, ja, ich glaube, das Thema Meisterschaft ist damit durch und die beste Mannschaft der Bundesliga wird in diesem Jahr nicht deutscher Meister.
So sieht es aus und dieser Auftritt der Bayern wirft dann natürlich auch ein paar Fragen auf, die wir uns jetzt dann mal kümmern werden.
Das Thema des Tages.
Wir befinden uns ja gerade mittendrin in den Wochen der Wahrheit beim FC Bayern. Hinspiel gegen Celtic gewonnen, gegen Leverkusen, du hast es gesagt. Dann die Meisterschaft wahrscheinlich eingetütet. 8 Punkte Vorsprung hat nach 22 Spieltagen noch keine Mannschaft verspielt. Stand jetzt, wie würdest du denn Stand jetzt in diesen Wochen der Wahrheit den Stand der Bayern einschätzen? Wie liegen sie in diesen Wochen der Wahrheit auf Kurs?
Also ich finde sehr gut, gerade bei Celtic, da hat man ja gesagt, das Hinspiel in Schottland, das könnte gefährlich werden bei dieser Atmosphäre. Das haben sie bestanden und sie werden sich jetzt natürlich dann auch fürs Achtelfinale in der Champions League qualifizieren zu Hause. Und Thomas Müller hat das, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Wir können reden, wie wir wollen und wir können das Ganze in Adjektive ummanteln, bis es kracht, so hat er es gesagt. Aber es ist halt einfach so, die Bayern liegen 8 Punkte vorne in der Tabelle und in der Champions League sind sie auf Kurs. Dementsprechend gibt es da aktuell wenig auszusetzen.
Wobei man eben sagen muss, wir meckern ja immer und wir meckern auch immer natürlich auf hohem Niveau. Es war eben nicht Bayern-like. Du hast die Statistik schon angesprochen. Es kam ja auch in der zweiten Hälfte an Abschlüssen nicht mehr viel dazu. Also ich glaube 2, aber keiner davon ging aufs Tor. Die haben nicht eine Ecke geholt, wo man jetzt auch sagen kann, okay, es gibt ja auch genügend Spiele, wo die Ecken von Bayern, ob sie sie jetzt haben oder nicht, auch jetzt keinen großen Unterschied machen. Aber zuletzt haben sie zumindest in Glasgow ja nach einer Ecke ein sehr schönes Tor, nach einer schönen Variante geschossen. Konnten sie jetzt gegen Leverkusen überhaupt nicht zeigen. Und es kamen nur 2 Flanken überhaupt in Richtung Tor von Leverkusen. Wo ist sie hin, diese Souveränität, die der FC Bayern ja sonst eigentlich hat, selbst in Spielen gegen schwierige Gegner?
Ja, das stimmt. Also das war wirklich das Bemerkenswerte an diesem Tag. Ich glaube, hier dieser Expected Goals-Wert, der ja quasi die Wertigkeit von Chancen über ein ganzes Spiel lang misst, der stand bei den Bayern bei 0,05. Ich glaube schon, dass es Teil der Taktik war von Kompanie, der totale Fokus auf die Defensive. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr untypisches Bild. Und wenn sie jetzt das Ganze souverän runterverteidigt hätten und gesagt hätten, komm, wir nehmen das 0-0 hier mit, dann wird da auch nichts gegensprechen. Am Ende muss man aber schon sagen, die Bayern hatten halt riesig Glück. Also Leverkusen hatte den ein oder anderen Aluminiumtreffer in der Nachspielzeit nochmal. Diese Monsterchance von Wirtz, der da aus 5 Metern den Ball am Tor vorbeilegt. Dementsprechend, ja, Leverkusen hätte eigentlich diese 3 Punkte verdient gehabt und die Bayern haben einen, was das angeht, schwachen Auftritt gezeigt, wo aber jetzt am Ende keiner mehr nachfragt, weil sie sind absolut im Soll.
Das stimmt, aber es ist ja trotzdem ein Eindruck, den man mitnimmt, vor allem, weil es eben wieder ein Top-Gegner war. Und gegen Top-Gegner hat es in dieser Saison für die Bayern eigentlich nie geklappt. Ganz negativer Höhepunkt, natürlich diese krachende Niederlage in Barcelona. Wenn man das jetzt mal vergleicht und einfach mal dieses Glück, was du ja schon angesprochen hast, bei Leverkusen mit dazu zählst, wenn sie da ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, die Leverkusen, und die Bayern eben im Umkehrschluss mehr Pech, der hätte es da auch klingeln können, dann hätten sie da auch 0-2, 0-3 vielleicht tatsächlich am Ende mit rausgehen können.
Definitiv und auch das bemerkenswert in der Bundesliga, die Bayern lassen in so großen Spielen dann teilweise Federn, beziehungsweise jetzt haben sie ja ihr Ziel erreicht. Leverkusen hat es ja dann geschafft, die Punkte liegen zu lassen bei den vermeintlich kleinen Gegnern, wie beispielsweise Holstein Kiel. Aber ja, wir dürfen gespannt sein, was uns erwartet dann in den nächsten Champions League-Runden und ob es Vincent Kompany dann auch schafft, diese Mannschaft gegen die größeren Gegner in der K.O.-Phase einzustellen. ich weiß nicht, ob wir die Champions League Liga-Phase wirklich als Gradmesser nehmen dürfen, mhm. weil du hast halt diese 8 Spiele Zeit, um auf dein Soll zu kommen. Und wenn dann mal eine Niederlage gegen Aston Villa eintrudelt, dann ist das so, dann macht das aber auch nicht viel aus. Dementsprechend in den K.O.-Spielen sagt man ja, sind die Bayern eigentlich da und wir dürfen gespannt sein, ob das auch in diesem Jahr so sein wird.
Wobei Leverkusen jetzt vielleicht eine Blaupause gelegt hat oder gezeichnet hat davon, wie man die Bayern schlagen kann, nämlich durch dieses extrem starke Pressing. Wo man dann jetzt auch sagen kann, okay, das können aber vielleicht bis auf Leverkusen oder kann Leverkusen, das können vielleicht noch so 3-4 andere Mannschaften europäisch auf dem Niveau tatsächlich spielen. Also gegen kleinere Gegner, gegen Celtic jetzt zum Beispiel im Rückspiel, wird das wahrscheinlich, weil die ja auch sehr hoch pressen, aber nicht so konsequent vielleicht und vor allem also hochklassig wie die Leverkusen, vielleicht dann nicht so ein Spiel werden.
Nee, definitiv nicht. Also Leverkusen unter Alonso ist die Pressingmaschine der Bundesliga, das hat alles Hand und Fuß, was die machen. Jeder einzelne Spieler weiß, wann er wie anlaufen muss und dementsprechend, es birgt natürlich auch ein hohes Risiko. Es muss funktionieren. Ansonsten, wenn dieses Pressing umspielt wird, hast du halt dann für gewöhnlich ganz viel Platz, um dein Spiel nach vorne aufzuziehen. Und ich glaube nicht, ich weiß, dass Mannschaften wie Celtic das nicht auf dem Niveau machen werden. Und dementsprechend wird das, sage ich jetzt ganz einfach mal, ein hoher Bayern-Heimsieg, der nicht gefährdet wird.
Der dann auf jeden Fall vielleicht auch die vielleicht aufkommende schlechte Stimmung dann wieder ein wenig bereinigt.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist Klagen auf hohem Niveau. Das
genau,
muss man immer wieder dazu sagen. Aber die Bayern haben ja eben Ansprüche, die jetzt vor allen Dingen dann im Februar, März jeden Jahres dann natürlich wieder überprüft werden, ob man denen dann auch gerecht werden kann. Die Bayern streben nach dem Höchsten. Ist das, was sie momentan abliefern, dann geeignet, um das Höchste zu erreichen? Wie würdest du das einschätzen und wie würdest du dann vor allen Dingen auch in dem Zusammenhang vielleicht, wenn wir vorhin fragen, liegen sie im Soll, liegt Kompany im Soll? Und wie würdest du seinen Anteil an auch diesen Problemen der Bayern einschätzen?
Also erstmal finde ich, dass Vincent Kompany es geschafft hat, dass wir bei den Bayern eine Ruhe erleben, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie hatten. Es gibt kaum Themen drumherum, es gibt keine Nebenkriegsschauplätze. Das Thema, was jetzt immer wieder vorherrschte, waren die Vertragsverlängerungen. Macht es Musiala inzwischen, wissen wir, ja, er macht es mit einem Monster-Deal. Das könnte im Übrigen auch nochmal dafür sorgen, dass ein bisschen noch mehr Ruhe einkehrt und dass noch mehr jetzt der Fokus auf den Fußball gelegt werden kann. Gerade bei ihrem, ja, mit Harry Kane wichtigsten Spieler. Und wenn wir das Spiel gegen Leverkusen zugrunde legen, dann sind die Bayern natürlich nicht, dann waren sie da nicht in der Form, dass sie international irgendwas reißen können. Gerade wenn es dann wenn sie 2 Spiele gegen Bayer Leverkusen bestreiten müssten, dann wird es hart werden in dieser Form. Aber die Bayern haben gewusst, es ist genau dieses eine Spiel, wir müssen irgendwie im Rheinland bestehen. Das haben sie getan, mit ein bisschen Glück. Und wir dürfen sicher sein, dass Kompany dann Spiele in der Champions League mit Hin- und Rückspiel, wo sie wissen, sie haben auch noch das Heimspiel, dass da die Marschroute eine andere sein wird. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass wir diesen Auftritt nochmal historisch harmlos als Grundlage nehmen dürfen für das, was wir in den nächsten Monaten von den Bayern sehen werden.
Vor allem nicht in einem möglichen Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen in der Champions League, wenn es dann nochmal zu diesem Duell käme.
Ja.
Das schwebt ja auch über uns allen. Wäre jetzt nicht das Wunschlos wahrscheinlich auch nicht für dich aus deutscher Sicht.
Ja, nein, definitiv. Also ich fände es schon spannend, wenn diese beiden Mannschaften sich nochmal begegnen, ob es Leverkusen wiederholen kann. Das war ja eine Meisterleistung. Aber klar, aus deutscher Sicht wäre es natürlich schade, wenn sich dann 2 Teams da im Viertelfinale schon gegenseitig ausschalten müssen. Mhm.
Du hattest die Ruhe angesprochen, die Kompany reingebracht hat bei Bayern. Die Ruhe, ja, die er ausstrahlt, ist er vielleicht auch dann in manchen Phasen zu ruhig. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch ein bisschen bei den Kollegen von Mirsan Roth gelesen, die natürlich den FC Bayern aus Fansicht, aber dann doch recht kritisch auch betrachten. Und da wurde zumindest ein wenig kritisiert, dass vielleicht sein Ingame-Coaching zu zögerlich ist, dass er jetzt auch gegen Leverkusen vielleicht zu spät gehandelt hat und dann in seiner Handlung vielleicht auch zu konservativ war. Also er hat die linke Seite, über die ja viel lief oder wo viel Gefahr ausging, dann ausgetauscht. Ich glaube, 68. Minute war das, als er dann Stanisic und Sané gebracht hatte für Coman und Ito, der, ja gut, noch aus langer Verletzung zurückkam. Hätte er das früher machen sollen aus deiner Sicht? Sind das so Punkte, wo du auch bei Company generell sagst, vielleicht ein bisschen mehr In-Game-Coaching noch?
Also ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe auch nach diesem Wechsel keine große Änderung in der Leverkusener Dominanz gespürt. Im Gegenteil, man hatte so ab der 70. den Eindruck, irgendwann wird es krachen. Und gerade Leverkusen, die ja dafür bekannt sind, hinten raus nochmal ein Tor zu erzielen, man hatte immer den Eindruck, gleich kann es zappeln im Netz. Und dementsprechend, es war ein super hartes Spiel. Auf der anderen Seite, Xabi Alonso, vielleicht einer der größten Trainerstrategen, die wir aktuell auf dem Markt haben, hat das hervorragend gemacht. Und am Ende, wenn wir uns angucken, wo die Bayern gerade stehen, 8 Punkte Vorsprung in der Tabelle, in Europa, vollkommen in der Spur. Ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, da irgendwo was rauszusuchen, wo Vincent Kompany kritisieren, wo man Vincent Kompany kritisieren kann, dann sind es wirklich nur Nuancen.
Nur Nuancen, die vielleicht ja noch zum Tragen kommen, vielleicht aber auch nicht. Da werden wir uns die nächsten Wochen natürlich angucken, weil das Programm ist ja doch recht hart. Jetzt dann erstmal Celtic, das Rückspiel, und dann zu Hause gegen Frankfurt und auswärts in Stuttgart. Also das Ganze heißt ja auch nicht umsonst Wochen der Wahrheit, weil das ja natürlich dann auch wieder Gegner sind, die den Bayern vor allen Dingen in der Hinrunde, also Stuttgart, das Stuttgart-Spiel nehmen wir mal aus, aber das Spiel gegen Frankfurt ja auch ein ziemlich hartes Ding war.
Ja, definitiv. Also der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, das sind so die Phänomene der heutigen Zeit, weil es zwei Mannschaften sind, die es jetzt geschafft haben, mit relativ wenig Mitteln Großes zu leisten, immer wieder Spieler hervorzubringen, die sie dann für teuer Geld verkaufen können. Aktuelles Beispiel natürlich Marmoush. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie mit ihrer grandiosen Arbeit und mit dem Geld, das dann noch reinkommt, wirklich nachhaltig dafür sorgen können, dass sie immer wieder da oben mitspielen in den Top 6, vielleicht sogar in den Top 4. Eintracht Frankfurt, ich habe sie in dieser Saison des Öfteren kommentiert in der UEFA Europa League. Und ja, was Markus Krösche da zusammengestellt hat, gemeinsam mit Dino Topmöller, auf dem Rasen eine Mannschaft, wirklich der Inbegriff einer funktionierenden Fußballmannschaft, mit dann doch den ein, zwei Aushängeschildern Marmoush, Ekitike. Das ist aller Ehren wert und natürlich für die Bayern kein einfaches Spiel.
Definitiv. Zusammenstellung der Mannschaft. Natürlich auch bei Bayern ein Thema. Du hast die Vertragsverlängerung von Musiala schon angesprochen, die ja vielleicht dann auch Joshua Kimmich dann überzeugt, auch den angebotenen Vertrag dann noch zu unterschreiben, um dann ja im nächsten Jahr dann auch weiter anzugreifen mit einer dann wenig veränderten Mannschaft. Muss aus deiner Sicht bei Bayern da vielleicht dann noch mehr passieren? Thema Abwehr. Auch wenn die im Moment sicher steht, gegen Leverkusen sicher stand, bisschen Glück hatte, dass da eben nichts anbrannte, aber es waren zumindest keine individuellen Patzer dabei, wie sie ja schon in der Saison das ein oder andere Mal dann aufgetreten sind. Muss in der Abwehr noch was passieren?
Ich finde, dass, ich glaube, Didi Hamann hat das mal gesagt, dass ein richtiger Abwehrchef, ein Führungsspieler, den Bayern definitiv noch gut tun würde. Sehe aber auch bei den Bayern eher in der Offensive noch Nachbesserungsbedarf. Gegen wen war das? Vor ein, zwei Wochen war das Spiel. Fällt mir jetzt gar nicht ein, der Gegner. Ich habe das Spiel gesehen und wirklich jeder Angriff, jede Torgefahr, die Bayern ausgestrahlt haben, lief über Harry Kane. Und wenn man weiß, wenn der mal ausfällt, dann haben die Bayern da vorne wirklich ein riesiges Problem. Er ist derjenige, der die Tore garantiert, egal ob vom Elfmeterpunkt, egal ob aus dem Spiel heraus. Und dass sie sich darauf verlassen, Harry Kane als wirklich einziger Neuner, das halte ich für gefährlich.
Aber bleiben wir nochmal beim Thema Abwehr und gucken wir nochmal auf die Leistung von Upamecano, der sich ja unheimlich stabilisiert hat, der ja immer für einen Bock gut war in den letzten Jahren, aber das jetzt, so sieht es zumindest aus, aktuell gut im Griff hat. Wenn du ihn vergleichst mit Kim, hat er die Nase vorn momentan in der Bayern-Abwehr?
Ich habe schon den Eindruck, dass er seine Leistung definitiv stabilisiert hat.
Beim Spiel gegen Leverkusen fand ich ihn besser als seinen Nebenmann Kim, aber das ist vielleicht auch ein subjektiver Eindruck, nur was generell eben auffällt, dass Kim mit dem Ball ja manchmal ein bisschen zu lange braucht aus meiner Sicht und leider auch manchmal nicht den klügsten Pass spielt für die Spieleröffnung. Aber wenn man das vergleicht mit einem Kandidaten, den die Bayern zu Saisonbeginn vielleicht mal gerne geholt hätten, der zumindest im Gespräch war, Jonathan Tah auf Leverkusener Seite und das auf dieses Topspiel nochmal überträgt, es hat bei Jonathan Tah unheimlich gut natürlich geklappt. Vielleicht auch, weil sie weniger Druck von den Bayern gekriegt haben, aber da hat er auf jeden Fall im Aufbauspiel der Dortmund, der Leverkusen unheimlich Akzente setzen können. Hätten sie ihn doch holen sollen zu Saisonbeginn? War man da zu konservativ dann vielleicht auch?
Also, dass ein Jonathan Tah dich nach vorne bringt, ist vollkommen klar. Und dieser Auftritt jetzt gegen die Bayern hat das Ganze nochmal unterstrichen. Also der stand da tatsächlich mit einer Souveränität, mit einer Geistesgegenwärtigkeit, das seinesgleichen sucht. Ich hatte den Eindruck, dass er in diesem Spiel auch nochmal über sich hinausgewachsen ist. Einer der absoluten Schlüsselspieler in der Defensive und natürlich auch mit der Grund, warum die Bayern so in Schach gehalten wurden und nach vorne nichts geleistet haben. Hätten die Bayern ihn verpflichten sollen. Ich glaube, das war ja lange Thema im Vorfeld dieser Saison. Am Ende hat natürlich auch Bayer Leverkusen da noch ein Wörtchen mitzureden. Aber ja, ein Jonathan Tah würde die Bayern natürlich nach vorne bringen.
Meinst du, die versuchen es nochmal? Christoph Freund hat jetzt zwar gesagt, naja, aktuell sind wir zufrieden. Aber ich meine, was aktuell sind wir zufrieden heißen kann, das kennen wir von Niko Kovac, als er in Frankfurt saß, sagt, Stand jetzt bin ich Trainer von Eintracht Frankfurt. Also kann man eigentlich nicht viel drauf geben. Ich finde, das ist schon eine Einschränkung.
Ja, ich bin sicher, dass Jonathan Tah ein Name auf dem Zettel ist, den die Bayern weiterhin verfolgen. Sie haben ihn zu Beginn der Saison nicht gestrichen. Und wenn sie sich dazu entscheiden sollten, nochmal anzugreifen bei Jonathan Tah, wie gesagt, die Bayern sind nicht die Einzigen, die das entscheiden, ob er am Ende kommt. Mal schauen. Ich habe ja am Anfang gesagt, sie werden wahrscheinlich noch oder sie bräuchten einen Abwehrchef in den Reihen, einen, der da wirklich das Heft in die Hand nimmt und das wäre er auf jeden Fall.
Er will ja ablösefrei zu haben. Barcelona möchte ihn wohl. Die Frage ist, sollte man als Spieler aktuell noch zu Barcelona gehen, wenn man guckt, was die auch dann finanziell einfach für Probleme haben, ihre Spieler überhaupt anmelden zu können und bezahlen ist wahrscheinlich dann am Ende nicht so das Problem, aber da werden sie schon irgendwo noch Geld finden, aber zumindest um den Regularien zu entsprechen, scheint es ja alles ein bisschen komplizierter momentan zu sein.
Ja, definitiv. Auch kein Phänomen, was wir jetzt erst seit kurzem haben in Barcelona. Immer wieder Probleme, dann werden sie Spieler nicht los, dann dürfen sie Spieler nicht einsetzen. Also was das angeht, wäre ich natürlich auch sehr vorsichtig. Da sind die Berater mit Sicherheit auf der Hut. Am Ende, wenn man einmal für den FC Barcelona gespielt hat, wissen wir auch, was das für einen Spieler bedeuten kann. Aber ja klar, das, was du sagst, das spielt da schon eine Rolle.
Dann gucken wir mal, wie er sich da entscheidet. Auf jeden Fall schlechte Wahl wäre für den FC Bayern nicht. Wäre der bessere Kim? Schwierig zu sagen. Ne?
Ganz schwer zu sagen, ja.
Dann lassen wir das lieber, diese Spekulation, einfach mal ad acta gelegt. Ja, was erwartest du jetzt dann am Dienstagabend gegen Celtic? Hast du schon gesagt, klarer, hoher Sieg und natürlich ein ganz anderer Auftritt der Bayern?
Ja, also ich habe Celtic gesehen, wie sie in Dortmund ausgetreten sind. Da haben sie 7 Stück kassiert und der Leistungsunterschied dieser beiden Teams, der ist schon enorm. Der einzige Faktor, der da hätte reinspielen können, das ist eben das Stadion in Glasgow. Ich war mal da, unfassbare Atmosphäre, da kommen einem die Tränen, wenn es You Never Walk Alone ertönt. Aber wie gesagt, an normalen Tagen und eigentlich auch an allen anderen Tagen kann für den FC Bayern nichts anbrennen.
Das Paradise, so heißt das Stadion bei Celtic, da waren sie, jetzt geht's in die Allianz Arena. Ja, Stimmung ist auch schwer zu vergleichen, ne?
Wie bitte?
Die Stimmung da ist auch schwer zu vergleichen.
Ja, das stimmt, gerade dann an solchen Tagen, wo du weißt, du bist eigentlich durch, wünschen sich, glaube ich, in München auch viele, dass es dann hier und da mal lauter ist. Also die Stimmung in der Allianz Arena mit dem Paradise zu vergleichen, das geht nicht.
Aber vielleicht können die Bayern die eigene Arena ja anzünden und dann ein entsprechendes Feuerwerk abliefern. Blick in die Glaskugel in diesem Podcast immer sehr, sehr gerne genommen. Genauso Ergebnis frage ich nicht ab, weil du hast gesagt, hoher Sieg, das reicht mir erstmal. Aber 5-0, okay. Aber welche Headline werden wir nach den Wochen der Wahrheit zu den Bayern und Company lesen aus deiner Sicht? Das ist jetzt ganz weit in die Glaskugel geguckt, also nach Frankfurt und Stuttgart.
Nach Frankfurt und Stuttgart, wo sind wir dann schon? Da sind wir im März, richtig?
Das ist Anfang März dann, ja.
Dann lesen wir Märzmeister, Ausrufezeichen. Ich musste jetzt ganz schnell irgendwas Kreatives sagen, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Bayern vielleicht nicht unbescholten da durchkommen, aber wie gesagt, sie können es sich erlauben, auf dem Weg Richtung Schale noch das ein oder andere Unentschieden, vielleicht auch mal ein Spiel verlieren. Bayer Leverkusen wird auch nicht alles gewinnen, was noch auf sie zukommt. Dementsprechend dieses 8-Punkte-Polster, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie das noch aus der Hand geben sollten.
Dann gucken wir mal auf kein 8-Punkte-Polster, sondern auf einen, ich glaube, fast 8-Punkte-Rückstand. Aber ja,
genau, 8 Punkte.
Gucken wir mal genau hin.
Was sonst noch so los ist.
Damit sind wir in deiner Heimatstadt bei Borussia Dortmund. Welches Standing hat Niko Kovac denn da mittlerweile?
Also, Niko Kovac ist ja seit Jürgen Klopp der 8. Trainer beim BVB. Und so richtig glücklich sind sie mit keinem geworden. Jüngste Beispiel ist dann Nuri Sahin, der ungefähr eine Hinserie ran durfte, bevor er dann durch Niko Kovac ersetzt wurde. Jetzt startet Niko Kovac mit 2 Bundesliga-Niederlagen als erster Trainer seit den 80er Jahren. Ich glaube, Timo Konietzka war der letzte Trainer von Borussia Dortmund, der
84,
der 2 Bundesligaspiele zum Start verloren hat. Es ist schon sehr, sehr bitter, gerade nach dieser guten, starken zweiten Halbzeit in Lissabon, wo alle dachten, das ist der Auftakt. Jetzt geht's ab. Jetzt greift der BVB an. Dieser Fußball, den sie da gespielt haben, mit einer breiten Brust, schnörkellos. Ein Flotterback, der funktioniert hat. Ein Adeyemi mit Brand im Zusammenspiel. Also dieses Lissabon-Spiel hat für so viel Hoffnung gesorgt in Dortmund. Und dieser Auftritt dann gegen Bochum hat all das wieder zerschmettert. Und ich habe immer gesagt, Nuri Sahin ist nicht unbedingt das Problem. Ich hielt diese Aufgabe auch für zu groß. Und war nicht mit allen seinen Entscheidungen einverstanden. Aber wenn wir uns das mal angucken, es ist im Prinzip egal, wer in Dortmund an der Seitenlinie steht. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt schon ein Urteil über Niko Kovac zu fällen, das wäre schon sehr früh, wenn auch seine Aussagen bei den PKs hier und da dann doch mal für Fragezeichen gesorgt haben.
Ja, wir wissen, worauf es ankommt, aber wir konnten es nicht umsetzen. Das klingt also eigentlich wie ein Trainer, der mit dem Rücken zur Wand steht im Abstiegskampf.
Ja, und jeder weiß in Dortmund, wenn du an die Kastropper Straße nach Bochum fährst, was dich erwartet. Ja. Und Bochum im Abstiegskampf, Messer zwischen den Zähnen, wie es der Interimscoach Tullberg ja von seinen Spielern gefordert hatte. Und dann zu sagen, wir waren nicht da, wir waren nicht bereit, das geht nicht als Trainer von Borussia Dortmund. Und ja, das Ergebnis spricht dann am Ende auch für sie.
Dieses Messer zwischen den Zähnen, dieses etwas martialische, dieses etwas offensivere gegen das doch recht Understatement von Niko Kovac. Ist das vielleicht das, was die Mannschaft eher braucht? Ich möchte Kovac jetzt auch gar nicht anzählen, aber ist vielleicht die Art Typ Trainer eher sowas, was Emotionales, was Lautes? Weil Sahin und auch Kovac waren ja doch oder sind ja doch eher ruhigere Vertreter. Braucht die Mannschaft eher so einen Anpeitscher?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass er bei den Fans, also Mike Tullberg, sehr gut angekommen ist mit seiner Ansprache und dass er auch in seiner ersten PK gesagt hat, wenn ein Spieler nicht mehr kann, wechsle ich ihn aus, aber wir müssen laufen, bis nichts mehr geht. Und wer da nicht mitmacht, geht sofort raus. Das war endlich mal etwas, wo ein Trainer die Spieler in die Pflicht genommen hat. Und beim BVB hat sich über die letzten Jahre immer so eine Schönrederei eingepegelt. Und dass da dann mal einer kam, der es anders gemacht hat, das hat gut getan. Ob das am Ende reicht, um eine Mannschaft wirklich wieder aufs Top-Level zu bringen, das wage ich auch zu bezweifeln. Fakt ist aber, die Bilanz, die Tullberg dann eingefahren hat mit einem Unentschieden und 2 Siegen, die war gut. Die Laufleistung, die war ebenfalls gut. Wir dürfen gespannt sein, was Niko Kovac in den nächsten Wochen macht. Aber Fakt ist, der Start, der ist schon mal nicht vielversprechend.
Gibt es ja zum Glück dieses beruhigende Polster von 3-0 aus dem Hinspiel gegen Sporting. Jetzt im Rückspiel dann zu Hause. Ist das beruhigend oder ist es vor der aktuellen Situation dann eher trügerisch?
Also dieses Polster von 3 Toren ist super beruhigend für den BVB, weil wenn wir den Auftritt in Bochum zugrunde legen, dann weißt du, wenn du 1-0 in Portugal gewonnen hättest, dann wird das ein richtig heißer Abend werden. Und man kann jetzt noch nicht mal ausschließen, ob es vielleicht nicht auch so ein heißer Abend wird. Weil wenn der BVB so auftritt wie an der Kastropper Straße, dann ist der Tabellenerste aus Portugal vielleicht auch schon mal ein Gegner, der mit einem frühen Tor nochmal die Euphorie entfacht und plötzlich das Stadion zum Schweigen bringt. Dementsprechend, es war schon sehr wichtig, dort einen hohen Sieg einzufahren. Und es ist tatsächlich so, die Sicherheit ist nach dem Samstag gewichen.
Sicherer wäre es, wenn es die Auswärtstorregelung noch gäbe.
Definitiv. Ja, dann bist du quasi, dann wärst du durch, aber darauf können sie sich jetzt nicht mehr ausruhen.
Aber auch wenn man mal guckt, Champions League-Spiele, 9 Stück hat der BVB bisher gehabt, hat dann in Summe danach nur 6 Zähler in der Liga geholt. Sind englische Wochen dann auch zu viel? Gerade diese Euphorie aus so einem 13-0-Sieg, die muss man doch eigentlich mitnehmen. Da muss man doch eigentlich mit breiter Brust hingehen und sagen, komm, wir haben in Lissabon haben wir ein tolles Spiel gemacht, vor allem zweite Halbzeit.
Es ist ein merkwürdiges Phänomen bei Borussia Dortmund und auch das nicht erst seit dieser Saison. Man kann quasi die Uhr danach stellen. Wenn Borussia Dortmund in der Champions League ein starkes Spiel abliefert, kannst du in der Woche danach Geld auf den Gegner setzen in der Bundesliga. Also ich glaube, nach diesem Megasieg gegen Celtic zu Hause, auswärts bei Union Berlin verloren, jetzt dieser Sieg gegen Sporting und in Dortmund wussten alle schon, eieiei, jetzt passiert es wieder und dann kassieren die wirklich diese beiden Tore, teilweise auch Geschenke, wenn wir an das Tor denken, was Niklas Süle eingeleitet hat. Sie kriegen es nicht hin, eine Konstanz zu entwickeln, die so wichtig wäre, um wirklich oben anzugreifen.
Jetzt warnt Nico Schlotterbeck vor einer Horrorsaison, wenn es so weitergeht. Geht es eigentlich noch horrormäßiger?
Also, der BVB steht gerade auf Platz 11 und gewinnt aktuell keine Spiele in der Bundesliga. Der BVB wird in diesem Jahr nicht mit dem Abstieg zu tun haben, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also noch horrormäßiger als in dieser Saison, mit Ausnahme davon, dass man noch den einen oder anderen Tabellenplatz nach unten rutschen kann, wird es nicht mehr, aber das heißt nicht, dass man irgendwas schönredet. Also es ist ein absoluter Tiefpunkt, es ist eine Tiefpunktsaison, historisch schwach und das Schlimme ist, es fehlt so ein bisschen der Glaube, der Optimismus daran, dass es irgendwann besser wird. Wenn wir überlegen, Dortmund muss in dieser Saison noch nach Leipzig, nach München, nach Leverkusen. Mit diesen Leistungen, die sie aktuell bringen, sind das 3 Spiele, 0 Punkte. Und dementsprechend, wie gesagt, von Platz 4 braucht man gar nicht mehr reden. Internationale Geschäft, Europa League oder Conference League ist schwierig genug. Und es wäre wirklich desaströs.
Conference League wäre wahrscheinlich auch die Höchststrafe. Oder das dann lieber gar nicht, oder?
Nee, das nicht. Also
das musst du sagen bei RTL, weil ihr die Rechte habt.
Also genau, also zum einen natürlich den BVB im Free-TV in der Conference League zu sehen und vielleicht sogar zu kommentieren, wäre natürlich großartig. Ich glaube, dass für viele Fans die Stadien und die Reiseziele durchaus interessant sein können. Wir haben aktuell den FC Chelsea in der Conference League. Chelsea nimmt diesen Wettbewerb an und gewinnt die Spiele, teilweise mit 8 Toren Unterschied gegen eine Mannschaft aus Jerewan. Und dementsprechend am Ende sind es Titelchancen, aber das Wichtigste ist natürlich das Geld. Und das fließt nicht in der Conference League, das fließt nicht in der Europa League, sondern die fette Kohle, die gibt es nur in der Königsklasse. Und die ist so wichtig für den BVB. Sie haben in diesem Jahr noch ein Fangnetz, das ist die Club-WM, genau, wo nochmal so rund 50 Millionen Euro fließen, von denen die Rede ist. Deshalb kann man es in diesem Jahr finanziell vielleicht noch verkraften, die Champions League zu verpassen. Aber das sollte dann zumindest im nächsten Jahr dafür sorgen, dass man sie wieder erreicht. Ansonsten könnte es wirklich nachhaltige Probleme entstehen.
Und wenn ihr noch mehr Hoffnung wollt, dass es vielleicht noch irgendwie funktioniert und nicht nur die Club-WM dann am Ende vielleicht ein zumindest finanzieller Erfolg für die Dortmunder wird, dann müsst ihr Großkreuz und Küpper Viertelstunde Fußball hören, weil du hast ja gesagt am Anfang, Kevin Großkreuz, immer Optimist. Der hat sicherlich auch in dieser Situation noch eine Erklärung, wie es vielleicht besser werden kann.
Ich sag mal so, ich stelle ja auch immer die Videos auf Instagram mit den Kernaussagen und mit den Highlights. Und nach dem Spiel in Bochum haben sich einige Bochumer und auch einige Gladbach-Fans in die Kommentarspalte verirrt. Das führte dann irgendwann so weit, dass ich die Kommentare abgestellt habe. Weil, Häme ist ja auch immer in Ordnung und auch gewünscht und völlig korrekt. Aber es ging dann teilweise so unter die Gürtellinie, dass ich gesagt habe, komm, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Aber es ist ja klar, Kevin, mit solchen Aussagen eckt er an, sowieso, was das angeht, eine Persönlichkeit, wo viele sich dann dazu verpflichtet fühlen, auch etwas darunter zu schreiben. Dementsprechend nehmen wir das beide sportlich.
Absolut, das sollte man auch, aber trotzdem an alle da draußen, auch wenn ihr euch echauffiert über irgendwas, was im Podcast gesagt wird, ob bei den Kollegen oder bei uns hier, immer Maß halten.
So.
Nicht nur am Tag der spontanen Nettigkeiten.
Genau. Vielleicht sollte ich heute die Kommentarspalte wieder anmachen.
Mach doch mal. Mal gucken, oder? Was kommt. Vielleicht nur Positives. Nur Blümchen und alles, was irgendwie dir den Tag verschönt.
Genau. Tag der spontanen Nettigkeiten. Du siehst übrigens super aus heute. Habe ich noch gar nicht gesagt.
Ah, super, super. Vielen Dank. Jetzt werde ich gleich ganz rot. Du selbstverständlich auch. Das habe ich dir tatsächlich schon gesagt vorhin.
Das stimmt, ja.
Off-air. Aber jetzt auch nochmal on-air. Und jetzt lassen wir es bei den Nettigkeiten auch bewenden. Nein, ich sage noch ganz schnell, vielen Dank, dass du da warst, Conny.
Danke für die Einladung.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.